Ich habe heute ein Thema, und zwar, es gibt so Themen, über die redet man nicht. Aber es sind gerade die Themen, die teilweise biblisch die Wurzel von der gesamten biblischen Thematik erfassen. Ich möchte heute Morgen das biblische Thema Rache untersuchen. Wir sind ja eine humanistische Gesellschaft. Das kommt unter anderem von der Vergangenheit, auch wie die Menschen versucht haben, Gott loszuwerden. Und man darf nie vergessen, als der Humanismus aufbrach, das Ende war ein Blutbad. Weil es gibt keinen wirklichen Humanismus. Der Mensch ist, so wie die Bibel sagt, böse von Grund auf. Einmal sagt die Heilige Schrift, dass die Menschen an und für sich wie das Vieh sind. Sie sind böse. Wenn man den Menschen lässt und sagt, jetzt sei menschlich, sei humanistisch, dann kommt Schluss bloß Böses raus. Rache, das wird so definiert, das ist eine Handlung, die der Ausgleich ist für erlittenes Unrecht. Ich lese jetzt einmal, wie das lexikalisch beschrieben wird. Es wird als die erste und roheste Offenbarung des Rechtsgefühles bezeichnet. Sie ist immer eine physische oder psychische Gewalttat. Vom Verbrechen wird sie im archaischen Recht nur durch die Rechtmäßigkeit unterschieden. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Es gibt Rache, die ist rechtmäßig vor Gott, und es gibt Rache, die ist nicht rechtmäßig vor Gott. Aber bevor wir hier geistlich uns diese Dinge ansehen, weil die haben eine gewisse Wirkung auf unser Leben, möchte ich Römer 12, Vers 19 lesen, dass gleich von Anfang an kein falscher Gedanke aufkommt. Da sagt die Heilige Schrift, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also die Bibel sagt ganz klar, Rache ist nicht die Sache des Gläubigen. Das heißt, Gott erlaubt dem Gläubigen nicht, dass er sich rächt, in keinster Weise. Sondern die Bibel sagt ganz klar, der die Rache vollzieht, ist Gott selber, und zwar die gerechte Rache. Nicht das, was die Welt tut, das ist noch wieder was ganz anderes. Und zwar, ich möchte versuchen, das vom Geistlichen her, von der Wurzel aufzuzeigen. Und zwar, die Bibel macht uns ein paar ganz zentrale Aussagen. In Johannes 4, Vers 24 sagt sie, Gott ist Geist. Und da steht, interessanterweise, das ist immer die stärkste Form, die dann auch das Wesen ganz, ganz stark ausdrückt. Da steht praktisch Geist Gott. Also da wird ganz stark ausgedrückt. Also der tiefste Wesen zu Gott ist Geist. Er ist Geist. 1. Timotheus 6, 16 und folgende, wo die Bibel sagt, er wohnt im unzugänglichen Licht. Nie hat ihn jemand gesehen, außer mal Jesus, der aus diesen Ewigkeiten oder Vorewigkeiten hervorging. Also nochmal, Gott ist Geist. Aber das nächste, was die Bibel sagt, 1. Johannes 4, Vers 8, sie sagt, Gott ist Liebe. Also Gott ist Geist, Gott ist Liebe. Und da steckt Agape. Agape bedeutet für einen Dritten, mit einem unverbrüchlich festen Willen, das Beste zu suchen, egal was es denjenigen oder den, der die Agape ausführt, kostet. 1. Johannes 1, 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Gott hat nichts mit Finsternis zu tun. Wisst ihr, zur Zeit haben wir ziemlich spektakuläre Lehren von Amerika, und da wird das verrückteste Zeug gelehrt, dass Gott den Teufel geschaffen hat, dass Gott, und zwar als Teufel, dass Gott den Teufel gewollt hat, dass Gott die Finsternis gewollt hat, dass Gott die Finsternis geschaffen hat. Gott hat die Finsternis nur an einem Punkt geschaffen, Tag und Nacht, um Tag und Nacht anzuzeigen. Aber hier sagt die Bibel letztendlich, und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, Gott ist unvermischt mit dieser Finsternis. Er ist Licht, vollkommenes Licht. Also Gott ist Geist, Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Und in 1. Petrus 1, Vers 16 sagt die Bibel, jetzt kommen wir zu einem Zwiespalt. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also Gott ist Liebe, Gott ist Geist, Gott ist Licht und er ist heilig. Jetzt hast du einen vollkommen heiligen Gott, der unvermischt ist mit dem Bösen, der unvermischt ist mit der Finsternis, der aber heilig ist. Das heißt, der Sünde, der das Böse in keinster Weise dulden kann. Und gleichzeitig hast du einen Gott, der den Sünder, der vollständig in den Klauen des Bösen ist, trotzdem liebt. Das ist ein Zwiespalt. Wir werden sehen, wie Gott den perfekt aufgelöst hat. Aber bezüglich dieser Heiligkeit Gottes, bezüglich seinem Lichtwesen, und einer Stelle sagt die Bibel, dass er das Böse nicht einmal ansehen kann. Dass, also Gott hat einen echten Zorn auf diese Sündhaftigkeit, auf das Böse. Das sagt Psalm 94 ab dem ersten Vers. Du Gott der Rache, o Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor, erhebe dich, du Richter der Erde. Gib den Hochmütigen ihren Lohn. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Von seiner Heiligkeit her, von seinem Lichtwesen her, muss Gott letztlich strafen. Von seiner Heiligkeit her, schwerer nicht Gott, muss Gott rächen. Und dieser Gott, der ein Rächer ist, gleichzeitig liebt er den Sünder, dem er die Rache vollziehen müsste. Und jetzt sehen wir, wie Gott einen Ausweg sucht und ihn gefunden hat in unserem Herrn Jesus, der uns vollständig zur Ruhe bringt und uns vollständige Sicherheit gibt. Aber 1. Mose 4, Vers 15, wir müssen das einfach einmal nüchtern sehen. Wir sind alle humanistisch geprägt, von der Bildung vor allem her. Da herrscht ja bloß noch dieses sanfte Säuseln. 1. Mose 4, 15, da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer kein Tod schlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und er geht Kain vom Angesicht des Herrn hinweg. Selbst wenn jemand Gott davonläuft, habe ich als Gläubiger nie das Recht, die geringste Form von Rache zu vollziehen, sondern die Rache vollzieht immer Gott. Und er schützt hier sogar Kain. Schon interessant. Er schützt ihn und sagt, wer ihn ertastet, nachdem diese Sache zwischen Gott und Kain ist, kriegt siebenfache Rache. Psalm 99, Vers 8. Wir kommen nachher gleich drauf, was das praktisch heißt für das Jahr 2012. Psalm 99, 8. Herr, unser Gott, du hast sie erhört. Du warst ihnen ein vergebender Gott, doch auch ein Rächer ihrer Missetat. Jetzt kommen wir so langsam zu diesem Zwiespalt. Gott ist heilig, Gott ist Licht, Gott ist völlig unvermischt mit Finsternis, mit Bösem. Er kann auch nicht versucht werden vom Bösen, sagt die Bibel ganz klar. Gleichzeitig ist er Liebe. Er will den Menschen retten. Und jetzt sagt die Bibel, auf die eine Art ist er ein Rächer, der das absolut rächen muss und auch recht aktiv. Und das ist absoluter Wille Gottes. Gleichzeitig ist er ein Gott, der bereit ist zu vergeben. Es geht eigentlich von der Natur her nicht, wir werden nachher sehen. Nahum 1, Vers 2. Das Alte Testament beleuchtet diese Dinge relativ einfach, muss natürlich unterscheiden, wie Gott Israel gerecht hat, wie Gott heute die Heide rächt. Also gilt, dass man uns richtig versteht. Ich möchte nur die Grundsätze aufzeigen. Da könnte man Bibelarbeit machen, nur über die Rache Gottes im Alten Testament, im Neuen Testament oder im Neuen Bund. Mir geht es um den Grundsatz. Nahum 1, Vers 2. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft. Also da sieht man wieder etwas, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, Gott ist ein rächender Gott und Entschuldigung, wenn ich das einmal so sage. Wir können den Menschen sagen, dass Gott Liebe ist und dass Gott den Sünder liebt. Aber wir müssen ihm auch sagen, dass Gott heilig ist und wenn der Sünder nicht Buße tut, dass er ihn straft. Und diese Lehre vom lieben Gott, die ist grausam, weil die ist humanistisch. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist der Gott des Gerichtes, Gott ist der Gott des Zorns. Aber gleichzeitig der Gott, der Liebe ist, der den Menschen retten will. Aber er ist kein lieber, Ehrführungszeichen, Gott. Weil mit lieb betrachten wir oder bezeichnen wir gerne die Tatsache, dass jemand harmlos ist. Und der lebendige Gott ist nicht harmlos, sondern dreimal heilig und in seinem Zorn so, dass wir uns nicht einmal vorstellen können, was passieren kann, wenn Gott in seinem Zorn handelt. 2. Korinther 5, 21. Jetzt kommen wir zu dieser vielleicht größten Tatsache dieser Weltgeschichte. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist ein Richter. Nach dem göttlichen Gesetz sind wir alle des Todes. Nach dem göttlichen Gesetz haben wir keine Chance. Nach dem göttlichen Gesetz muss Gott es strafen, muss Gott es rächen. Er will es auch rächen, das zeigt die Bibel ganz klar. Und trotzdem liebt er uns. Ja, was macht er? Wie soll das gehen? Er liebt uns trotzdem. Jetzt sagt die Bibel was ganz einfach. 2. Korinther 5, 21. Vielleicht mit die tiefste Bibelstelle über diese Dinge. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er sendet der Herr Jesus, und ich möchte nochmal betonen, der Herr Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, von gleichem Wesen wie Gott der Vater, aus Gott geboren. Dieses Geheimnis ist nicht aufzuschlüsseln. Und er verlässt diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, in dieser Lichtwelt, wo es noch nicht einmal Ewigkeiten gab, es war nur vorher, da gab es nur ewiges Sein. Von dort her ist auch dieser Plan der Ewigkeiten, uns zu erlösen. Er verlässt den Himmel, wird ein Mensch wie wir, nämlich um Blut zu vergießen, weil das mosaische Gesetz sagt, es muss unschuldiges Blut vergossen werden. Das gab es keins mehr auf dieser Erde, nach dem Sündenfall von Adam und Eva. Beide hatten Sünde. Jedes Kind, das geboren wurde, hat diesen, ich sag's einmal, diese Bombe der Sünde in sich. Die haben wir alle in uns. Und Gott musste in dem Fall einen neuen Menschen schicken, der vollkommen rein war, vollkommen frei war von Sünde und trotzdem so einen ungeheuren, immensen Wert hatte, dass wenn er sein Leben gibt, wenn er sein Blut vergießt, und die Bibel sagt, das Leben ist im Blut, und Adam und Eva haben praktisch Leben zerstört und mussten aus dem Grund Blut vergießen, aber es nützt ja nichts, wenn die gestorben wäre, hätte es geistlich null Wirkung gehabt, weil sie Sünder sind. Also musste er jemand senden, der wirklich ein Mensch war, aber vom Inneren her so einen Wert hatte, dass er alle Menschen erlösen konnte. Weil die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er musste in der Lage sein, die Sünde der gesamten Welt zu tragen und zu sühnen. Das ist der Grund, warum der Jesus durch die Jungfrauengeburt praktisch ein Mensch wird. Und damit hat er keinen irdischen Vater. Und das ist der entscheidende Punkt, weil durch den irdischen Vater wird die Erbsünde weitergegeben. In Adam sterben wir, nicht in Eva. Und damit hast du einen Mensch, der kein irdischer Vater hatte, vom Heiligen Geist gezeugt wurde, der in Wirklichkeit präexistent war, vorher schon in den Ewigkeiten der Sohn Gottes. Du hast einen Mensch, der vollkommen rein, vollkommen heilig ist, genauso heilig ist in seiner Reinheit, wie es in seiner Gottessohnschaft war, der lediglich diesen Körper anzieht und damit bestimmte Beschränkungen unterliegt, aber nie eine Sünde beging, vollkommen sündlos war. Und der innerlich der Sohn Gottes war und der Wert der Gottheit hatte. Und damit war er in der Lage, als er sein Blut vergoss, die Sünde vollständig zu bezahlen. Jetzt erst versteht man, was in diesem Kreuz vor Golgatha geschah. Das Kreuz ist der Ort des Fluches. Der Jesus wird an diesem Kreuz festgenagelt. Er bringt dieses Opfer freiwillig. Und dann vollzieht Gott etwas an ihm. Ich weiß nicht, was ein Vaterherz empfindet, wenn er das tun muss. Dann geht Gott hin, sein eingeborener Sohn, eingeborener heißt der einzig Geborene, und vollzieht die Rache an ihm. Und die Bibel sagt immer, er ist mein geliebter Sohn. Er vollzieht die Rache für alle Sünde, die jemals in diesem Universum begangen wurden, an ihm. Er vollzieht die gesamte Strafe, er lässt den gesamten Fluch dieses Universums, aller Fluch der Sünde am Kreuz von Golgatha auf dem Herr Jesus sich entladen. Wisst ihr, jetzt müsst ihr eine sehen. Er ist zwar Gott geoffenbart im Fleisch, aber er ist immer noch ein Mensch in dem Moment am Kreuz. Und dieser gequälte Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube nicht, dass wir nur auch annähernd empfinden können, was das für der Herr Jesus bedeutet hat. Das heißt, Gott rächt sich in einer ungeheuren Weise an den Sünden dieser Welt. Und er straft die Sünde. Am Herr Jesus. Und jetzt kommen wir zum Zentrum. Das haben die meisten nicht nachvollzogen. Er ist auferstanden. Was das heißt? Wenn der Herr Jesus auferstanden ist, nachdem die Bibel lehrt, dass der Teufel die Macht über den Tod hatte, über die Sünder, ist etwas 100% bewiesen mit der Auferstehung, dass der Herr Jesus selber keine Sünde hatte und dass er alle Sünde bezahlt hat. Dass er diesen Fluch, so wie es in Galater 3 steht, ausgelöscht hat. Und zwar radikal. Jetzt muss man sich das vorstellen. Das ist das gewaltigste Geschehen. Und jetzt deklariert es Gott und sagt, dieses vollkommene Opfer ist der einzige Weg zu Gott. Jede andere Religion ist vom Teufel. Auch die christliche, alles was Religion ist. Sondern das ist keine Religion, das ist Realität. Und nur wer dieses Opfer mit Buße und Glaube vor Gott als Gnade geschenkt empfängt, wird gerettet. Das heißt, es ist Erlösung für alle da, aber es lassen sich nicht alle retten. Und das ist das Drama. Jetzt können wir ja sagen, dann ist ja alles bestens. Römer 5, 8, wir müssen das einfach verstehen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Das heißt, Gott hat uns geliebt, als wir noch Elende waren, als wir dreckig waren. Er hat der Jesus gesandt in der Dreck der Sünde, um uns zu erlösen, weil er uns geliebt hat. Das ist wahrhaftige Liebe, der Sohn zu geben in ungetrübter Gemeinschaft. Ich wage es nicht einmal, darüber nachzudenken, was es für der Herr Jesus bedeutet hat, von dem die Bibel sagt, dass er Sünde gar nicht kannte, dass er zu so einem Pack wie zu uns kommen musste. Entschuldigung, wie ich es mal so brutal sage. Wisst ihr, wenn ihr mal mit der römischen Geschichte euch auseinandersetzt und seht, was die römische Soldateska dargestellt hat. Das war die Elite aller Krieger, aber gleichzeitig auch der Abschaum. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, was da auf ihn eingeströmt ist, was da Jesus für einen Dreck über sich hat ergehen lassen, den, der keine Sünde kannte, der in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott, dem Vater war, da versteht man erst, was an diesem Kreuz von Golgatha für gewaltige Dinge geschehen sind, die wir wohl erst in der Ewigkeit, in der Tiefe verstehen können. Es war Gottes Liebe, der uns wirklich retten wollte, so wie 1. Timotheus 2, 4 sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommen. Wisst ihr, wenn ich einem Menschen das erkläre, der sich bekehren sollte oder der Gott sucht, dann kann ich ihm erklären, du kannst noch so schlimm sein, du kannst vollkommen zerstört sein von der Sünde, Gott hat eine Lösung. Gott hat alles für dich getan. Er ist der Retter aller Menschen, er ist bereit, dich zu retten. Nur musst du dich retten lassen, das kann ich nicht für dich tun. Das kann man nicht mit Lehre sagen, es tut alles Gott, das stimmt einfach nicht. Wenn Gott etwas sagt, dann meint er es so, im Gegensatz zu uns. Wir haben ja viele Worte, wir haben Inflation von Worten, da muss ich immer zuerst untersuchen, was ist jetzt da echt dran, bei jedem, bei mir, bei euch, bei allen, so ist der Mensch. Aber wenn Gott etwas sagt, dann meint er es wirklich so. Wenn Gott im Imperativ, sprich in der Befehlsform, etwas sagt in der Bibel, dann meint er das so. Und wenn er uns etwas befiehlt, dann können wir es auch nicht tun. Gott ist nicht so ein Schauspieler und Heuchler wie wir. Er ist dreimal heilig. Wenn er sagt, tu Buße, dann meint er es so. Und dann kann ich Buße tun. Und wenn Gott bestimmte Bedingungen gibt, zum Beispiel, dass er sagt, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Apostelgeschichte 17, 30, dann ist das die Botschaft, tu Buße. Wenn das jemand hört, wenn der Heilige Geist, wenn das mit Vollmacht verkündigt wird, an den Herzen wirkt und er nimmt die Erlösung an, dann bricht er durch zur Wiedergeburt. Die Bibel sagt, du kannst ihn aufnehmen, das geht. Da ist Gott ungeheuer gnädig, dass er uns die Fähigkeit gegeben hat. Und uns Gläubige, 2. Korinther 4, 13, sagt die Bibel, gab er den Geist des Glaubens. Ich habe den Geist des Glaubens, ich kann alles glauben, was Gott sagt. Wenn ich mit Gott in Ordnung bin und keine Sünde blockiert, dann kann ich alles glauben, ich kann alles tun, was Gott sagt. Von daher haben wir es ganz einfach. Und jetzt kommen wir zentraler Punkt. Die Bibel sagt, wir haben Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt habe ich plötzlich Friede mit Gott, der ich ferne war, sagt die Bibel. Ich bin nahegebracht durch Jesu Blut. Epheser 2, von Vers 11 bis 18 erklärt das ganze Geschehen und sagt ganz klar, er ist unser Friede. Jetzt habe ich plötzlich Friede mit Gott. Ich bin völlig mit Gott in Ordnung. Mein Sündenproblem ist gelöst. Die Rache über meine Sünde ist geschehen. Na, jetzt könnte man sagen, also gut, ist Rache kein Thema für mich. Nein, nein. Biblisch gesehen ist es schon ein Thema für mich. Und zwar, die Bibel sagt jetzt in 1. Thessalonicher 4, Vers 6, ich möchte betonen, was für eine Glückseligkeit, wenn ich die Rache Gottes nicht erleben muss. Es ist ein Missionswerk zustande gekommen, weil ein paar Frauen in Darmstadt am Ortsrand standen und sahen, als die alliierte Truppe ihre Bomber über Darmstadt abwarfen. Und da ist dann das erste Mal klar geworden, wenn Gott in seinem Zorn die Schutzhand abzieht und richtet, als sie diesen Feuersturm sahen, wie die Menschen wirklich wie Stoppler im Wind verbrannt und zerstört und kaputt gemacht wurden. Sie haben keine Chance. Da ist ihnen klar geworden, was es heißt, dass es ein dreimal heiliger Gott gibt, der rächt und der zürnt und der richtet. Und jetzt sagt die Bibel hier, ein Gotteskind ist gerettet, ein Gotteskind ist von dem frei. Der Zorn Gottes ist für ihn gestillt durch Jesu Blut. Jetzt sagt die Bibel in 1. Thessalonicher 4, Vers 6, und da geht es um Begierden. Da geht es einmal um Sexuelle, aber gleichzeitig wird es parallel gesetzt mit Gier nach Gütern, Habsucht, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Das heißt, Gott vollzieht unter manchen Punkten Rache, wenn ein Bruder am anderen über den Tisch zieht. Und jetzt kann man sagen, ah, Karl Hermann, wisst ihr, ich habe ein Problem. Ich sehe viele Dinge, höre viele Dinge, die viele nicht sehen und nicht hören. Und ich wäre manchmal dankbar, wenn ich sie nicht sehen müsste und nicht hören müsste. Wo dann Brüder, ernstzunehmende Brüder zu mir kommen und sagen, da war ein Bruder in großer Not, ich habe ihm Geld gegeben. Und er hat mir versprochen, dass er mir es zu dem und dem Zeitpunkt zurückgibt. Und ich kriege mein Geld nicht mehr zurück und das ist meine Rentenversicherung. Ich kriege kaum Rente, das ist meine Sicherheit. Ich habe es dem aus Gutmütigkeit, weil er ein Bruder in Christus ist, gegeben. Ja, was machst du jetzt? Gericht ist für Gläubige untereinander tabu. Also kannst du bloß zum lebendigen Gott gehen und sagen, du Rächer, hier, ich verzichte auf meine Rache, weil du der Rächer bist. Römer 12. Aber ich sage es euch ehrlich, derjenige, wo der Rache Gottes verfällt, auch als Gläubiger, dem geht es wesentlich schlechter, als wenn er vor Gericht verlieren würde. Wenn man der lebendige Gott beginnt zu richten, dann können wir das Kreuz anziehen. So viel auch zu diesen Dingen. Es ist alles bestens, könnte nichts mehr passieren. Gott rächt, auch unter den Gläubigen. Manchmal geht es ganz lang, weil er langsam zum Zorn ist, aber manchmal rächt er auch bestimmte Dinge. Und manchmal muss man bezahlen. Ich habe auch schon bezahlt. Manchmal muss man bezahlen. 2. Könige 9, 6, 6 bis 10. So spricht, ich lese ab der Mitte, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über das Volk des Herrn, über Israel. Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen, so will ich das Blut der Propheten meiner Knechte und das Blut aller Knechte des Herrn an Isabel rächen. Ja, das ganze Haus Ahab soll umkommen und ich will von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, sowohl Mündige als auch Unmündige. Und dann sagt er in Vers 10 sogar, die Hunde werden praktisch Isabel fressen. Das heißt, Gott gibt auch manchmal Rache in Auftrag. Und jetzt tun wir immer so in unserem Humanismus, wie wenn Gott genauso ist, wie er in der Kinderbibel dargestellt wird. Ein lieber alter Mann im Himmel, der niemand etwas tut. Gott ist genau das Gegenteil. Gott ist ein dreimal heiliger Gott. Aber ich sage es mal ungeschützt. Ich warte die ganze Zeit drauf. Die ganze Zeit. dass Gott nicht mehr zuguckt. Was wir tun in dieser westlichen Welt, dem lebendigen Gott gegenüber, indem wir alles, was Gott verboten hat, nicht nur tun, sondern es sogar noch mit Gesetzen schützen, indem wir Gottes Angesicht lästern, das unbeschreiblich ist, indem wir mehr Menschen tötet durch Abtreibung, als in die Weltkriege getötet wurden, indem wir hier in unserem Humanismus Blutbäder anrichtet und Gott nur noch reizt. Ich warte nur, wie lange er da zuguckt. Ich bin mir vollkommen bewusst, es gibt eine Grenze, wenn die überschritten ist, wird Gott rächen. Und dann kommt das Zorngericht über diese westliche Welt. Wisst ihr, das Problem von der kleinen Finanzkrise, das weiß jeder, wo sich in der Materie auskennt, dass es ein altes linkes Spiel ist und Bluff, das Geld in der Form, wie wir es kennen, gar nicht gibt. Weiß jeder, wo volkswirtschaftlich ein bisschen Ahnung hat. Jeder weiß, dass es fiktive Werte sind, dass ich die manipulieren kann. Ich kann sogar, ohne gegen Gesetz zu verstoßen, kann ich aus 100.000 Euro, selbst wenn ich noch eine Reserve von 20.000 Euro wegtue, kann ich 500.000 Euro erzeugen. Das ist legal. Ich rede jetzt gar nicht von den illegalen Dingen. Ich rede gar nicht von den Verbrechern, die hinter diesen Dingen sitzen. Es gab mal einen Finanzminister vom Vatikan, der durfte den Vatikan nicht verlassen, weil er gleich verhaftet worden wäre in Italien, wenn er rausgekommen wäre, wegen solchen Dingen. Das heißt, da ist eine ungeheure, wie soll ich sagen, Naivität bei den Leuten. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Aber was furchtbar ist, wenn man sich nicht bewusst ist, dass es etwas gibt, das 100-mal schlimmer ist, wenn nämlich Gott beginnt, an dieser westlich degenerierten, sündhaften, elenden Welt seine Rache und die Strafe über Sünde zu vollziehen. Das ist dann das, wenn sie schreien werden, dir Berge fallen auf uns vor Angst vom lebendigen Gott. Wir müssen uns das einfach bewusst machen. Gott ist ein dreimal heiliger Gott, der letztendlich nicht mit sich spielen lässt. Ich lese uns dazu Hesekiel 25, zwei Stellen, 14 und 17. Und ich will meine Rache an Edom vollstrecken durch die Hand meines Volkes Israel. Diese sollen an Edom handeln nach meinem Zorn und nach meinem Grimm, sodass sie meine Rache kennenlernen sollen, spricht der Herr. 17. Ich will große Rache an ihnen üben durch grimmige Züchtigung. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Das heißt, Gott richtet durch andere Völker. Ich bin eine Nachkriegsgeneration. Ich habe das meiste nur noch aus Erzählungen mitbekommen, habe aber die Auswirkungen schon noch teilweise erlebt. Bloß, ich kann das drehen und wenden, wie ich will. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob wir Deutsche und auch die Völker, die ihnen geholfen haben, ob es dann die Polen waren oder teilweise bei den Russen, das spielt überhaupt keine Rolle, ob wir schon bezahlt haben, was wir im auserwählten Volk getan haben in Israel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon bezahlt haben. Ob der Zorn schon gestillt ist. Von daher, sagen wir mal so, ist in Deutschland, kann es mal relativ schnell ungemütlich werden. Hiob 19, 29. Denn das Schwert wird die Sünden rächen, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt. Also die Bibel sagt, die Zeit heilt nicht. Wir sagen ja, Zeit heilt Wunder. Sünde ist nicht heilbar. Sünde geht auch nicht weg. Wenn man das vergisst, Gott vergisst nie. Gott hat seine Rache. Wenn er seine Rache vollzieht, dann ist völlig egal, ob wir es vergessen haben, dann wird es kommen. Und da kommen die Leute und sagen, was haben wir getan? Warum lässt Gott es zu? Muss man immer fragen, warum hat Gott seine Rache einem Volk oder einem Mensch vollzogen? Weil er nicht vergisst. Jeremia 5, 29. Sollte ich dies nicht heimsuchen, spricht der Herr, ja, sollte sich meine Seele an einem solchen Volk nicht rächen. Und er erklärt er warum. Er sagt, Entsetzliches, Abscheuliches ist im Land geschehen. Das heißt, er geht hin und rächt die Sünde aktiv. Das heißt, mal ganz ungeschützt. Ich habe Leute kennengelernt, beruflich. Die sind mit dem Minister ausgeritten. Die hatten die Empfehlungsbriefe im Revers, wie ich so kleine Merkzettelchen im Revers habe. So haben sie die Empfehlungsbriefe drin gehabt. Das war die absolute High Society. Ich habe das erlebt, live, absolut live. Was passiert, wenn so ein Mensch vor Gott gerichtet wird und der Bach runtergeht? Das ist so entsetzlich, man kann das gar nicht beschreiben. Und ich habe dann gemerkt, wie Gott trotz Rache, trotz Zorn doch noch bereit ist zu retten, wo ich eigentlich für diesen Mann nichts mehr gab, war für mich erledigt, vollkommen, in dem Moment, als er sich bekehrt. In dem Moment, als er sich zu Jesus bekehrt und ist wohl hier nochmal rausgekommen. Aber wenn du das einmal selber live erlebt hast, wie das passiert, wenn jemand so runtergeht, brutal. Ich bin bei dem Mann ins Haus reingekommen, um ihm seine Wertgegenstände wegzunehmen. Ich habe das Haus gesehen, ich habe die Türe aufgemacht und dann war ich in einer indischen Kolonialvilla. Ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Da blieb dir die Luft weg. Die blieb dir einfach weg, wenn du das gesehen hast. Und dann kamen wir, kleine, popelige Banker, und haben ihm sein liebstes Spielzeug, das Auto, weggenommen. Wisst ihr, wenn ihr das einmal seht, der Mann, der ausgeritten ist mit dem Minister, der Mann, der die Empfehlungsbriefe hatte, der Mann, der war auch vom Benehmen her High Society, der war anders wie der Rest der Welt. Wenn du mal siehst, wie es Bach abgeht, weil Gott richtet, und er hatte nur eine Rettung, die Bekehrung, dass der Jesus fand. Wisst ihr, das ist das, wo wir uns bewusst machen müssen. Wir evangelisieren doch nicht die Leute aus Zeitvertreib. Sondern ich muss den Leuten sagen, ihr sitzt auf einer Bombe. Irgendwann platzt die. Ich habe meine Kollegen mal gesagt, wegen eurer Hurerei und wegen dem, was ihr treibt, werdet die Bombe auf Deutschland fallen. Dann gucken sie dich an, wie wenn du nicht ganz normal wärst. Ist aber so. Man muss den Leuten sagen, was Realität ist. Und Hosea 1, Vers 4 sagt ganz einfach, denn in kurzem werde ich das in Jezreel vergossene Blut am Haus Jehus rächen. Das heißt, Gott hat einen Zeitplan. Gott weiß, wann es soweit ist. Und wenn diese Grenze überschritten ist, dann rächt er. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich wundere mich die ganze Zeit, dass Gott sich das immer noch gefallen lässt. Wisst ihr, wenn du siehst, Abtreibung, wenn du siehst, Pornografie, wenn du siehst, Betrug, wenn du siehst, Götzendienst, gotteslästerliche Dinge, was da alles passiert. Wisst ihr, diese humanistische Gesellschaft lästert Gott so brutal in Nachrichtendienst oder so, siehst du, was die von sich geben. Ihr glaubt doch nicht, dass Gott es vergessen hat. Wisst ihr, was Gott hat? Er hat jedes einzelne gespeichert. Und jeder wird für alles 100% bezahlen. Es gibt in diesem Zeitalter, in dieser Heilsperiode, nur eine einzige Möglichkeit, dem Zorngericht Gottes, seiner Rache zu entfliehen. Das ist, wenn man den Herr Jesus findet, wenn sein Blut meine Sünde auslöscht. Es gibt keinen zweiten. Gott vergisst nichts, da brauchen wir gar keine Angst haben. Aber wenn du sagst, es ist ungerecht, was mir passiert, sei ruhig, du brauchst keinerlei Angst zu haben. Gott vergisst nicht. Wenn du mit Gott in Ordnung bist, wenn du gereinigt bist durch Jesu Blut, wenn du als Mensch Gott wirklich ehrst, indem du seinem Sohn Jesus Christus nachfolgst, dann wird Gott für dich streiten, wie es im 2. Mose 14 steht. Du kannst vollkommen ruhig sein. Er wird das alles für dich tun. Er wird das alles regeln. Ich habe zwei Erlebnisse, die mich tiefgründig umgetrieben haben. Als ich zum Glauben kam und dann in diese Falle der Pfingstbewegung hineinlief, dann hatte ich zwei Männer, die eigentlich, so wenn man es ganz genau nimmt, so ganz richtige Pfingstler waren sie auch keine. Die haben mir viel Gutes getan, die haben mir viel Gutes beigebracht. Am Schluss waren sie meine Feinde, die haben mir das auch offen gesagt. Natürlich nicht so formuliert, sondern schöner. Aber ein Bruder sagte, wenn alle Buße tun und der Karl Hermann zurückkehrt, er darf nicht. Wisst ihr, und dann über die Jahre, ich habe es immer Gott anheimgestellt. Ich habe immer versucht, sauber zu sein, auch diesen Menschen gegenüber. Ohne jetzt zu heucheln oder ohne jetzt da süßlich zu werden. Ich habe einfach versucht, sauber zu sein. Wisst ihr, was dann passiert ist? Ich werde es nie in der Tiefe erfassen. Kurz vor ihrem Tod sind beide vollkommen umgekehrt und haben beide gesagt, du hattest recht. Vor ihrem Tod. Beide. Das ist für mich das Größte, was ich bisher heilsgeschichtlich in meinem kleinen Leben bezüglich Beziehungen, bezüglich Gemeinde, bezüglich solche Dinge erlebt hat. Sie sind beide gekommen, vor sich aus, und haben gesagt, du hattest recht. Wisst ihr, wenn Gott für uns streitet, dann brauchst du gar nichts tun. Du musst nur Gott überlassen. Es gibt natürlich bestimmte Formen der Gemeindezucht, da muss man handeln, ist was anderes. Aber wenn bestimmte Dinge nicht regelbar sind, dann musst du es Gott überlassen, er wird alles tun. Offenbarung 29. Die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über ihre Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Wisst ihr, es gibt der Offenbarung etwas Furchtbares. Der Teufel wird in der Gestalt des Antichrist auf der Erde geworfen. Dann ist die Erde hier sowieso furchtbar. Und gleichzeitig schlagen von oben die Zorngerichte Gottes über diese Erde ein. Natürlich kann man dann die Lehre aufbringen, dass wir vorher alle entrückt sind, dass uns nichts passiert. Das Problem ist, dass die Bibel das halt so nicht lehrt. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig, wir leben dahin, wie wenn das ein Ausflug wäre. Die Bibel sagt ganz klar, diese Sünde der Endzeit, die lässt Gott nicht ungestraft. Siehe Offenbarung 16, Offenbarung 17, das ist nur Frage der Zeit, wenn das ausgelöst wird. Wisst ihr, und da ist die Ölkrise, und da ist die Finanzkrise, das ist ein Klacks dagegen. Wenn einmal Gott anfängt, seine Gerichte zu senden, wenn er mal Rache übt. 4. Mose 31, Vers 3. Das ist mir auch klar, kauft doch Bücher im Reich Gottes. Ich würde überflutet mit Papier und Büchern und sagen, von dem liest du seit Jahren nichts mehr. Da predigen wir nicht drüber, da reden wir nicht drüber, das ist alles schön eingeebnet. 4. Mose 31, 3. Rüstet unter euch Männer zu einem Kriegszug, und zwar gegen Midian, dass sie die Rache des Herrn an den Midianitern vollstrecken. Und das sagt die Bibel jetzt ganz klar, an bestimmten Leuten vollzieht Gott die Rache. Was habt ihr eigentlich gedacht, wenn ihr 4. Mose lest? Bileam, Balak, die ganze Dinge. Er war ein raffinierter Mensch. Er hat Angst vor Gott. Und konnte ihn nicht verfluchen, aber was er gemacht hat, er hat zu jenen gesagt, komm, verheiratet doch einfach eure Frauen mit diesen jungen Männern, die werden schon regeln, den Götzendienst. Und genau so kam es. Jetzt siehst du einfach, als Gott Midian richtet, 31 Vers 8, sie töteten auch die Könige der Midianiter, zusätzlich zu den von ihnen Erschlagenen, nämlich Evi, Rekem, Zur, Hur und Reba, 5 Könige der Midianiter, auch Bileam, den Sohn Beors brachten sie mit dem Schwert um. Das ist ganz einfach. Bileam kam auch nicht davon. Es kommt keiner davon. Gott hat ihn registriert. Als die Zeit da war und das Gericht Gottes ausgelöst wurde, stirbt der Bileam einen grausamen Tod. Wisst ihr, Tod durch Schwert ist nicht so schön. Selbst geköpft zu werden, habe ich mich ein bisschen kundig gemacht, ist nicht so schön. Wenn der nicht aufs erste Mal trifft, kriegst du ein Problem. Psalm 83, Vers 1. Die Nachbarn Israels. Meint ihr, die Feinde Israels kommen davon? Nö. Ich könnte euch erzählen, was da passiert ist. Wisst ihr, manche Leute haben keine Ahnung, was da runter abläuft. Sie wissen ja nicht, dass Jordanien ein Palästinenserstaat war. Und bloß weil der Yossi Arafat letztendlich einen Aufstand gemacht hat, gegen den König Hussein, Schwarze September nennt man das, ist das Palästinenserproblem erst richtig explodiert. Natürlich war die Todfeindschaft gegen Israel und Israel im Fleisch ist natürlich auch keine geistliche Sache. Das muss uns auch klar sein. Da ist Verbrechen auf allen Seiten. Aber trotzdem hast du hier so auserwählte Volk und Gott wird für sein Volk streiten und die kommen nicht davon. Wo ist denn der Saddam Hussein, der gesagt hat, ich werde Israel auslöschen? Er ist am Strang gestorben. Gott wartet nur welchen. Lass die alle toben. Auch die Iraner, lass sie alle toben. Ist nur Frage der Zeit, bis Gott antwortet. Die kommen alle dran. Wisst ihr, wer auch dran kommt? Die Deutschen kommen dran. Wir kommen auch dran. Es wird in diesem Szenario des Zornes und der Rache Gottes, des Gerichtes Gottes in der Endzeit nur noch einen sicheren Platz auf dieser Erde geben. Das ist, wenn ein Mensch in Christus ist. wenn der Mensch innerlich mit dem Herr Jesus verbunden ist, wenn er der Heilige Geist hat, wenn er gerettet ist, wenn er ein Gotteskind hat, ist der einzige sichere Platz, ob du dann stirbst, ist sowieso dann zweitrangig. Aber es gibt keinen sicheren Ort auf dieser Welt. Da kannst du zu den Antipoden nach Neuseeland gehen, du kannst alles tun, du wirst keine Chance haben. Oder manche sagen, du musst nach Israel, da würde ich lieber nicht hingehen. Da geht das Blut bis an die Zäume der Pferde, also größer wie ich bin. 5. Mose 32, 41. Da sagt der Herr, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Wisst ihr, man hat ja Angst vor den anderen Religionen, die der Herr Jesus lästern, die Gott lästern, die angreifen auf alle Ebenen. Keine Sorge. Die kommen alle dran. Die kommen alle dran. Alle. Ist nur eine Frage der Zeit. 1. Samuel 20, 16. Da der Herr Rache nehmen wird an den Feinden Davids. Gott wird auch die Feinde der Gläubigen rächen. Wenn Gott einmal beginnt zu rächen, und im Psalm 149, Abvers 7, sagt die Bibel, dass er ganz gezielt auch die Heidenvölker sich zur Rache ausersehen hat. Um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an den Nationen. Er wird die Heidenvölker rächen. Und in der Offenbarung 6, Vers 10 schreien die Knechte Gottes, wann rächst du uns für das Märtyrium? Gott wird auch die Märtyrer rächen, an ihren Peinigern. Wir brauchen uns nicht rächen. Wir können sein wie die Lämmer auf der Schlachtbank, weil wir 100% wissen, wenn uns etwas Böses geschieht, die Rache ist des Herrn. Brauchen wir uns nicht drum kümmern. Für uns ist Rache kein Thema, aber Gott wird rächen, 100%. Er wird aber auch Rache in Israel nehmen, 5. Mose 27 und 28. Er wird dieses Volk für seine Gottlosigkeit so strafen, dass laut Zacharia 13, Vers 8, das rieche ich im Kopf ab, 2/3 des Volkes sterben werden und nur der Überrest sich bekehrt. Er wird auch Israel strafen, er wird alle strafen. Jesaja 34, 8. Denn ein Tag der Rache des Herrn, ein Jahr der Vergeltung für die Sache Zions. Es gibt einen bestimmten Tag, ein bestimmtes, ich sage es mal so, Zeitfenster. Wenn das erreicht ist, dann rächt sich Gott. Gott wird sich rächen für alles, wo wir seine Gebote mit Füßen getreten haben und genau das Gegenteil tun, was er will. In jeder Beziehung, ob das ethisch ist, von der Moral her, ob das politisch ist, ob es kulturell ist, ob das geschäftlich ist, ob das gemeindlich ist, egal wo, er wird alles rächen. Er hat alles registriert, er hat alles, er ist... Sein Verstand ist unausforschlich, ist 100-mal besser wie die weltgrößte Computer. Er hat alles gespeichert, er hat alles zeitlich bereits fixiert, wann das Gericht Gottes kommen wird. In Jesaja 61, 1-3, über dem berühmten Kapitel, über den Gesalbten, zeigt er halt dann wieder diese Herrlichkeit. Er sagt, Rettung und Rache geht parallel. Das ist die Herrlichkeit. Trotz der Rache, die ansteht, trotzdem, dass Gott schon begonnen hat zu strafen, ist immer noch die Gnadentür offen, dass Menschen sich bekehren können. Schon die Herrlichkeit. Ich kann den Leuten sagen, du brauchst keine Angst haben vor dieser Finanzkrise. Du brauchst keine Angst haben, dass du kein Öl mehr hast. Du brauchst keine Angst haben, dass du gesundheitlich kaputt gehst. Egal was passiert. Wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann bist du gerettet, dann hast du die Sicherheit für die Zukunft. Wenn du dann stirbst, dann machst du die Augen auf und dann gilt das Lied, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Wo ist ein Problem? Die Sozialisten haben früher immer gesagt, das kann man teilweise bei Schlachter nachlesen, in seine Prosa, die haben immer gesagt, ihr vertröstet die Gläubigen auf die Ewigkeit. Und ich sage, genau so ist es. Diese Welt ist ein Jammertal. Wenn es da ein paar Jahre gut geht, dann glaubt man, das ist der Normalzustand. Das ist immer nur eine Frage der Zeit, bis es wieder wechselt. Ich habe ja mal erzählt von diesem Anwind, von dieser Studie. Mir geht es nicht aus dem Kopf. Wenn ein Volk eine bestimmte Grenze überschritten hat, hat mit dem Glauben zuerst mal gar nichts zu tun. Das ist ein nichtgläubiger Wissenschaftler. Wenn eine bestimmte Grenze überschritten ist, wo die Unmoral und die Teufeleien und die Lästerungen Gott gegenüber nicht geschehen, die geschehen immer, weil der Mensch so ist, sondern wenn sie öffentlich toleriert werden, wenn man sich sogar mit brüstet, dann in der Regel haben wir das Ende erreicht. Wenn du heute nur Zeitung aufschlägst, dann weißt du, wie weit wir mit dem Ende sind. Jeremia 51, Vers 6 sagt die Bibel: Flieht hinaus aus Babel, rette jeder seine Seele, damit er nicht umkommt in seiner Missetat. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn. Er bezahlt ihm, was es verdient hat. Da gehört auch die abgefallene Kirche und die abgefallene Christenheit dazu. Und ich sage bloß, das sind die Großkirche. Die Freikirche sind genauso schlimm. Die tun alles, was Gott ihnen verboten hat. Das tun sie inzwischen aktiv, das gefällt ihnen. Sie bietet sich dieser Welt wie eine Hure an. Das Beispiel von der Hure Babylon ist treffend gewählt. Genau so handelt der Mensch. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird Gott bezahlen. Was sagt er zu uns? Fliehe! Trenne dich! Geh weg von denen, dass du nicht in ihrem Gericht selber ein Stück dieses Zorns erleben musst. Also nochmals, Gott hat immer ein Überrecht. Gott hat immer Leute, die sich retten lassen. Gott hat immer Leute, die vom Gericht verschont bleiben. Gott hat immer Leute, die er holt. Und ich muss, Einzige, was ich tun muss, Römer 12, 19, ich darf mich nicht rächen. Ich muss die Rache Gottes überlassen. Es ist auch sinnlos, wenn ich jammere über die politischen Zustände, wenn ich jammere über die Ungerechtigkeiten, wenn ich jammere, wie es zugeht auf diesem Erdball. Das ist völlig sinnlos, weil so ist der Mensch, so ist der Teufel und so ist das Böse, wo wir drin leben. Sondern ich muss mir einfach bewusst sein, wir haben wieder einen Schritt auf die Wiederkunft Jesu zugetan, weil die Bibel nämlich sagt, bevor der Herr Jesus kommt, muss die Gesetzlosigkeit überhand nehmen. Und wenn du rausguckst, was jetzt gerade läuft, wir haben das Ausreifen der Gesetzlosigkeit. Wir haben das Ausreifen dieser Sünden. Das passiert jetzt vor unseren Augen. Jetzt sagt die Bibel, du darfst dich im Prinzip gegen das nicht wehren, indem du rächst, sondern du musst dich absondern. Du musst dem aus dem Weg gehen. Du darfst dich nicht anstecken lassen. Du darfst dich von diesem Weltgeist nicht verseuchen lassen. Aber rächen darfst du es nicht. Wenn es jemand tut, dann geht die Rache auf ihn. Du kannst ihn darauf hinweisen, aber du darfst nicht selber rächen oder was erzwingen. Nächstenliebe heißt, dass ich dem Nächsten keine Rache an der Hals hänge von mir, sondern Nächstenliebe heißt laut Matthäus 5, dass ich ihn liebe, sein Bestes wünsche, nämlich dass er sich bekehrt und ihm jeden Anstoß aus dem Weg räume. Das ist unsere Aufgabe, mittendrin in diesem Gerichtsszenario. Wisst ihr, die Bibel sagt mit Sanftmut, Titus 3, 2, ein ungeheurer Vers, da wird auch jeder Fanatismus beerdigt. Manchmal sind die Gläubigen ja auch fanatisch, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Also allen Menschen gegenüber soll ich alle Sanftmut erweisen. Eure Sanftmut lasset alle Menschen erfahren. Philipper 4, 5. Und einmal heißt es, wenn es darum geht, dass man Zeugnis gibt, wir sollen Zeugnis geben mit Ehrfurcht, indem wir Gott die Ehre geben, indem wir nicht fanatisch sind, sondern indem wir auch nicht rechthaberisch sind, nicht rumstreitet, nicht fanatisch sind, sondern einfach die biblische Wahrheit bezeugen. 1. Petrus 3, 15. Er sagt, Bibel, wir sollen heilig sein. Und zwar, sie erklärt es. Sie sagt, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ich habe ein Ehepaar aus der Schweiz getroffen, in der Nähe von Zug. Die waren da auf dieser Kurzbibelwoche. Sie haben mir dann erklärt, wie sich ihr Leben verändert hat, als sie aus diesen falschen Lehren, aus diesen falschen geistlichen Kräften aus der Pfingstbewegung rausgingen. Sie haben mir erzählt, wie fanatisch sie auf die Leute zugegangen sind, fast aufdringlich, brutal. Und da sagte ich, in dem Moment, wie der Heilige Geist wirklich in ihr Herz kam, wie sie wirklich gerettet wurden, Gotteskinder waren und die Bibel ernst genommen haben, haben sie das erlebt, dass sie plötzlich mit Niveau so leben, dass man sie fragt, was ist bei dir anders? Und dann kannst du Zeugnis abgeben von der Errettung, Zeugnis abgeben vom Herr Jesus. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern jedermann Raum zur Buße habe. Ich gehöre zu diesen alten Gläubigen, die einfach glauben, was geschrieben steht. Da steht ganz klar, Gott ist langmütig gegen uns, die Gläubigen. Dass nicht jemand verloren gehe, sondern dass er jedermann Raum zur Buße gibt. Pass mal auf. Johannes 9, 31. Sagt der Blindgeborene, wir wissen, dass Gott den Sünder nicht hört, sondern nur, wenn jemand vor Gott in Ordnung ist. Wenn ich und du, wenn wir zwei, jetzt wird es privat, wenn wir zwei nicht in Ordnung sind mit Gott, wenn wir uns kleine unmoralische Sünden erlauben, wenn wir uns kleine Betrügereien erlauben, oder wenn es bloß Finanzamt ist, wenn es bloß die Mehrwertsteuer ist, wenn es nur die kleinen Dinge sind, wenn wir uns erlauben, after zu reden, wenn wir uns erlauben, unversöhnlich zu sein, giftig zu sein, wenn wir einfach versuchen, hochmütig zu sein, Gott nicht die Ehre zu geben, einfach so in diesem Leben dahin leben, wenn du merkst, dass Gott deine Gebete nicht mehr erhört, dann wird es schwierig. Weil dann könnte es sein, du bist etwas, ich rede von der eigenen Erfahrung, du bist auf eine Schiene geraten, die von Gott her für die Rache und von das Gericht ausersehen ist. Und dann siehst du plötzlich, wie schreckliche Dinge bei Gläubigen passieren. Und da kommen die Leute und zweifeln, ja, wie kann Gott das zulassen? Die Bibel sagt, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Aber es ist kein großer Unterschied zwischen dem, der bekehrt, wiedergeboren ist, aber Gott gar nicht dient, weil er das Gleiche tut wie die Gottlose. Wenn er dann auf eine Gerichtsschiene gerät, dann kriegt das Gericht genauso ab. Drum sagt die Bibel, geh aus. Und hier sagt sie ganz klar, Gott ist langmütig. Er will, dass jedermann Raum zur Buße hat von den Gläubigen. Steht da glasklar. Und sagt, er will nicht, dass jemand untergeht in dieser Endzeit, dass er kaputt geht, sondern er will jeden herausreißen, wie ein Brandscheid aus dem Feuer. Und wir können bloß eines tun, wenn wir das sehen. Ich bin neu schockiert, wo ich das mit der Rache zur Kenntnis genommen habe. Ich habe darum gekämpft, was für ein Thema, wo ich dann Rache erkannt habe, dass das ist. Und ich habe mir das angeguckt, da bin ich erschrocken. Erschrocken. Gott ist Geist, Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott ist heilig, Gott ist ein Gott des Gerichtes. Und trotzdem liebt er uns. Er liebt uns Sünder. Er ist bereit, auch die Gläubiger vollständig durchzubringen. Aber die Bibel sagt, er ist langmütig gegen uns, aber ich muss Buße tun. Er ist nur langmütig, dass wir Raum zur Buße haben. Er sagt, wenn nämlich der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Dann sagt der Vers 11 dann, und dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Ah, sagen die Leute, das ist das zweite Kommen Jesu. Gibt es zwei? Schreibt der Gläubige. Sagt, dann werden die Elemente aufgelöst. Wisst ihr, wir haben so eine vorgefasste amerikanische Meinung, das wäre ich ganz vorsichtig. Und er sagt dann, indem er das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt oder ihn beschleunigt. Das heißt, die Bibel sagt, du musst jetzt einfach hingehen und bereit sein. Und das ist so einfach. Ich habe es bei mir festgestellt. Es gibt Zeiten, da läuft bei mir alles. Und manchmal läuft so gut, dass ich plötzlich stoppe und merke, es läuft äußerlich gut, aber irgendwas stimmt geistlich nicht mehr. Da mache ich eine Vollbremsung. Da bleibe ich vor Gott stehen und gebe keine Ruhe, bis ich sicher bin, dass das passiert ist. Dass Buße geschehen ist, dass alles ausgeräumt ist, dass er letztendlich wieder die Fülle seines Segens geben kann, dass ich wieder sicher bin. Geschwister, ich weiß nicht, was ihr empfindet, wenn ihr das seht. Glaubt ihr, dass hier keine Feuergerichte Gottes, dass hier keine Kriege, dass keine Seuche, dass Gott das alles lässt? Glaubt ihr, dass Gott sich das gefallen lässt, was wir tun? Glaubt ihr, dass wir Gott mit unserem Wohlstand so ins Angesicht schlagen dürfen? Dass wir keinerlei Ehrfurcht vor Gott haben, sondern sagen, wenn du tust, was ich will, dann diene ich dir. Kennt ihr das? Das ist die typische Haltung vieler Gläubiger. Wenn du tust, was ich will, dann diene ich dir. Aber jetzt muss Gott tun, was ich will. Der Gott, den ich kenne, der tut nur, was er will. Der ist dreimal heilig. Und der ist der Gott des Gerichts, der Gott des Zorns, aber auch der Gott der Liebe, der sich meiner erbarmt. Wisst ihr, jetzt haben wir ein ganz einfaches Problem. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich weiß, wo ich stehe. Ich muss vom Angesicht Gottes das regeln, dass ich sage, egal was für Gerichte kommen, egal was für ein Zorngericht kommt, lass mich vor dir in Ordnung sein, dass ich weder unter Zorn noch unter Gerichtsebene falle, wenn ich natürlich als Mensch, weil Gott Deutschland richtet, dann mitsterbe, weil Bombe falle. Das ist ja was ganz anderes, da bin ich ja nicht gerichtet, das ist dann der Ruf Gottes nach Hause. Das ist was anderes. Aber es geht hier um das kleine persönliche Leben, dass mein Leben in Ordnung ist vor Gott, wenn man dann sterben muss und das ganz blitzschnell haben, dass dann plötzlich ich die Augen aufmache und der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Wisst ihr, angesichts von so einer Dramatik muss man eigentlich sagen, das ist, was der Hebräerbrief sagt, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Wenn ich merke, es ist Zeit, ich merke das bei mir manchmal ganz komisch, auf seltsame Art, ich merke, es ist Zeit, dann muss man Buße tun. Dann muss man einfach zu Gott gehen. Buße tun heißt, neu ausrichten, wieder alles muss in Ordnung sein. Herr, wie siehst du mich? Was soll ich tun? Ich will nicht das tun, was ich empfinde, weil ich empfinde auch religiös manchmal, ich würde Dinge in Ordnung bringen, die will Gott gar nicht, dass sie in Ordnung gebracht werden, weil sie Gerichtsschiene ist. Ihr begreift es. Manchmal will Gott etwas lassen, weil er Richter will. Ich würde es vielleicht in der Gutmütigkeit in Ordnung bringen. Aber das andere Mal sage ich, ja, das soll Gott machen. Da will Gott gar nicht, dass er was tut. Da muss ich es tun. Das heißt, wir müssen zu Gott gehen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie der Paulus bei seiner Bekehrung. Und dann kommen zwei entscheidende Faktoren. Dann kommt meine Seele zur Ruhe. Ich kriege Friede wie ein Wasserstrom. Und ich bin sicher. Sicher heißt nicht, dass ich nicht sterbe. Aber ich bin sicher vor ihm, vor Gott in Christus. Ob Deutschland Europameister wird oder nicht, ist völlig wurscht. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Das ist dumm. Das sind die Ablenkungsmanöver. Aber ob ich oder du unter einer Fluchlinie, unter einer Gerichtsschiene, unter einer Racheschiene sind, das ist nicht egal. Ich muss das mit Gott selber ausmachen und du auch. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir beten dich an für das, was du in uns getan hast, dass du in diese fluchbeladene Welt deinen Sohn hast gehen lassen, aus dieser Lichtwelt, wo es keine Zeit, wo es gar nichts gab, wo unendliche, herrliche Gemeinschaft zwischen dir und deinem Sohne war. Herr Jesus, dass du gekommen bist, dass du Mensch geworden bist wie wir, ohne Sünde, dass du diesen Dreck, den wir Menschen verbreitet, ausgehalten hast, dass du diesen Fluch, den wir ausgelöst haben, dass du ihn ausgelöst hast, dass du die Rache und der Zorn Gottes in deinem reinen, unschuldigen, heiligen Leben getragen hast, dass du verstanden bist und damit bewiesen hast, dass alles echt ist. Und dass du unser großer Erlöser bist. Danke dir für jeden in unserer Mitte, der das erleben durfte, dass er wieder geboren wurde. Ich bitte, wenn jemand in unserer Mitte ist, der noch unter dem Fluch, unter dem Zorn, unter dem Gericht, unter der Rache ist, dass du dich heute seiner erbarmst und ihn aus dem Feuer reißt, dass er hier aufwacht und nicht mehr spielt, weil niemand weiß, wann Zeit und Stunde ist. Ich möchte aber für uns Gläubige bitten, dass bei uns das Gleiche passiert, dass wir das tun, was 2. Petrus 3, Vers 9 sagt, dass wir beginnen, dein Langmut zu ehren, dankbar zu werden, dass du uns Luft lässt, dass du uns Zeit lässt und beginnen, unser Leben vor dir und Menschen in Ordnung zu bringen, auf dass du mit uns zum Ziele kommst und dass wir bereit sind, egal was passiert auf dieser Erde. Und dafür danke ich dir. Amen.